Der Vertrag von Nico Schlotterbeck ist verlängert. Und jetzt? Wir sprechen über die verschiedenen Reaktionen und darüber, wie die umstrittene Unterschrift wirklich einzuordnen ist.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Wie könnte man diese Folge anders starten als mit einem Lob für Jonas Ortmann? Vor 3 Wochen hast du gesagt in der Folge, dass wir heute über Nico Schlotterbeck sprechen werden und darüber sprechen werden, was aus seiner Vertragsverlängerung oder seinem Abgang geworden ist. Und heute ist es wirklich soweit. Wir wollen heute einmal über die Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck sprechen. Aber bevor wir das tun, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir beide haben in der vergangenen Woche über Nico Kovac gesprochen und haben uns da mit der Frage beschäftigt, muss erfolgreicher Fußball eigentlich immer attraktiv sein? Jetzt sind wir eine Woche weiter. Wir haben eine 0:1 Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen vom Wochenende im Gepäck und wollen darauf jetzt nochmal eingehen, weil Nico Kovac hat sich in dieser Woche nochmal geäußert.
Genau. Hallo, Linda, zu unserer neuen Folge von Echte Tiefe, den BVB verstehen. Letzte Woche habe ich den Part zum Schluss übernommen. Jetzt mache ich den Anfang. Genau, am Montag gab es eine Gesprächsrunde mit Rainer Kallmund, Aki Watzke, Nico Kovac und Thomas Helmer. Waren auf der Bühne in Dortmund und haben über alles in diesem Fußballgeschäft soweit gesprochen. Und da gab es dann im zweiten Teil eine Fanfrage. Denn aus dem Publikum hat Nico Kovac sehr viel Zuspruch bekommen. Und da war eine Fanfrage, trotz seiner überragenden Arbeit, wäre er ja immer mit Kritik konfrontiert, generell auch an seinem Fußball, wie er denn damit umgehen würde. Er hatte dann erst einiges erzählt, dass er gar nicht viel lesen würde und gar nicht so viel mitbekommen würde, weil es ihn ja auch irgendwo beeinflussen würde in seiner Arbeit. Aber dann hat er schon auch so ein wenig ausgeholt und schon auch eine gewisse Kritik am Kader geäußert. Aber ich glaube, dass das du jetzt gerade auch nochmal exakt vorliegen.
Genau, Nico Kovac hat nämlich gesagt, wir haben nicht mehr diese Spieler, die vielleicht der ein oder andere hier auch gerne sehen wollen würde, mit den Extra-Skills. Die haben wir im Moment nicht. Als Trainer muss man immer wieder sehen, was hat man zur Verfügung. Dann kann man nur das spielen, was möglich ist. Und auch ein zweites Zitat von ihm, was ich auch noch sehr interessant fand. Das, was uns und was den Fans vielleicht fehlt, ist der Sancho, der Haaland, der Dembélé, der Reus. Und ich meine, das ist ja schon das, was auch unter unserer letzten Folge sehr viel kommentiert wurde. Klar, der Fußball, den Nico Kovac gerade spielen lässt, der ist erfolgreich. Wenn wir jetzt vielleicht mal diese Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen ausklammern. Aber attraktiv? Ja, nicht unbedingt.
Genau, aber erfolgreich, das ist ja die Arbeit eines Trainers. Er geht in ein Spiel da rein, das Spiel zu gewinnen. Und wenn das Ergebnis dementsprechend erzielt ist, hat er seinen Job erfüllt. Alles andere sind natürlich größere Fragen, mit der wir damals auch in diesem Podcast gestartet sind, mit der DNA. Ist dieser Kader titelreif? Wofür will Borussia Dortmund überhaupt stehen? Das sind ja diese übergreifenden Themen. Aber wie gesagt, da haben wir letzte Woche ja wirklich sehr, sehr ausführlich drüber gesprochen. Auch das, ja, was ich zum Beispiel auch erwarte in der Zusammenarbeit mit Ole Burg und mit Lars Ricken zum Beispiel. Ich denke, da kann man, wer es vielleicht noch nicht gehört hat, auch nochmal reinhören. Da gibt es die ein oder andere tiefergehende Analyse sicherlich dazu nochmal zu finden.
Ja. Was ich ja sehr schön fand, ist generell unter unseren Folgen, aber auch gerade unter der letzten Folge, war ja auch enorm viele Kommentare. Es war eine rege Diskussion, die sich da entwickelt hat. Ich habe mal 2 Meinungen einfach mitgebracht, die ich dir auch mal gerne vorstellen würde. Einmal von Sommerfeld 1137. Meiner Meinung nach kam Kovac nicht zum BVB und hat dann seinen Kovac-Fußball auf die Mannschaft angewendet. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er den Spielern Zettel gegeben, um die Lieblingsposition herauszufinden und hat dann die Mannschaft darauf ausgerichtet. Ich persönlich wäre sehr gespannt, wie er ein Transferfenster gemeinsam mit Boog gestaltet und würde erst 2027 oder im Winter ein Fazit ziehen. Aber ich bin auch ein sehr großer Fan seiner Art und seines Auftretens. Das ist, glaube ich, das, was relativ verbreitet ist unter den Fans auch als Meinung, ne?
Genau, tatsächlich stimmt das ja auch mit den Zetteln und es stimmt ja auch, dass diese Systemumstellung auf die Fünferkette in Absprache mit der Mannschaft passiert ist. Also da ist sicherlich, ja, hat er auch den Wünschen der Spieler entsprochen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, denn wenn man dann auch über die fehlenden Unterschiedsspieler spricht, er ist natürlich auch nicht ganz unbeteiligt daran, dass jetzt im Sommer kein weiterer geholt wurde aufgrund dieser Systemumstellung und aufgrund der mehr oder weniger Nichtverwendung dieser Spieler wie ein Jamie Gittens zum Beispiel, der in der Rückrunde ja gar keine Rolle mehr gespielt hatte. Also es ist natürlich in gewisser Weise nicht immer A oder B oder schwarz oder weiß, sondern ja, so ein Fußballkader oder generell auch eine Trainerbewertung hat dann sehr viele Facetten.
Ja, aber ich glaube auch genau das, was da auch gesagt wurde in diesem Kommentar mit, man kann ein Fazit vielleicht auch jetzt erst ziehen im Winter oder vielleicht auch sogar nächsten Sommer erst, wenn er halt die Transfers auch wirklich getätigt hat, die er durchbringen möchte in Zusammenarbeit mit Ole Burg, was du gerade auch schon erwähnt hast, ne?
Genau, Ole Burg ist ja dann in erster Linie derjenige, der die Transfers jetzt verantwortet, gemeinsam mit Geschäftsführer Lars Ricken. Und aber natürlich in Absprache irgendwo mit Kovac. Und ja, deshalb kann man das schon sagen, denn es soll ja im Sommer einiges passieren. Und ich meine, das sind natürlich schon auch Aussagen. Es ist schon eine Kritik am Kader. Die trifft man ja in der Regel auch nicht, wenn man glaubt, dass man mit demselben Personal exakt so auch in die neue Saison geht, sondern da ist ja schon, ich finde, jetzt erst recht auch nochmal zu erwarten, dass vor allem dann in der Offensive Thema Unterschiedsspieler was passieren wird. Da landet man natürlich sehr schnell auch wieder beim Namen Jadon Sancho, der diskutiert wird. Oder eben auch bei anderen Namen, die aktuell noch nicht so heiß gehandelt sind. Aber ja, ich glaube, da kann man sich auf diesen Sommer sehr freuen. Ich glaube, es wird einen sehr, sehr großen Umbruch geben, gerade dann auch in der Offensive. Man weiß ja auch nicht, was mit Serhou Guirassy passiert, was mit Karim Adeyemi passiert. Aber wir wissen jetzt, was mit Nico Schlotterbeck passiert, zumindest aktuell.
Fantastische Überleitung und keine Folge, in der wir nicht wenigstens einmal den Namen Jadon Sancho droppen hier irgendwo.
Natürlich nicht.
Ja, genau, lass uns über Nico Schlotterbeck reden. Wenn wir einmal das kurz umreißen, es ist jetzt erst 5 Tage her, da wurde bekannt, dass er seinen Vertrag bis 2031 verlängert. Kann man ja erstmal sagen, gute Nachrichten, vielleicht auch das, worauf viele gehofft haben. Das große Aber ist aber die Ausstiegsklausel, die es gibt. Wir haben im Vorgespräch ja schon darüber gesprochen und meine erste Reaktion war, das ist jetzt erst 5 Tage, beziehungsweise wenn diese Folge erscheint, 6 Tage her, dass die Mitteilung kam, es kommt mir viel länger vor. Also wir reden so lange schon über dieses Thema und gefühlt ist ja so viel auch immer los und es passiert so viel, aber ist jetzt erst seit ein paar Tagen final entschieden.
Genau, auch seitdem ist ja schon einiges passiert. Am Freitagnachmittag ist die Meldung dann offiziell geworden vom BVB, dass Nico Schlotterbeck bis 2031 unterschrieben hat, ja, sich dazu entschieden hat, auch zu unterschreiben. Meine erste Reaktion, auch dann, als die Ausstiegsklausel publik wurde, als es bestätigt worden ist, dass es die gibt, da war auch noch weder Bayern München noch Real Madrid irgendwie Thema, sondern es kam ja erstmal raus, dass es diese Ausstiegsklausel auch für den Sommer gibt. Und da war meine erste Reaktion, okay, beide Seiten haben auf jeden Fall nicht verloren. Mhm. Das meine ich in der Hinsicht, so ist jetzt aber auch hinlänglich von vielen Leuten ja schon beschrieben worden. Der Vertrag wäre 27 ausgelaufen. Das heißt, man hat das Szenario vermieden als Verein, dass er gegebenenfalls ablösefrei geht oder unter seinem Transferwert in diesem Sommer eventuell zu einem Club. Auf der anderen Seite hat Nico Schlotterbeck natürlich maximale Planungssicherheit und sich eben auch noch offen gelassen, gegebenenfalls sogar in diesem Sommer zu wechseln. Er ist jetzt auch heute mit einem Bericht der Sportbild bekannt geworden. Können wir mal als Update geben, dass diese Klausel ja gegebenenfalls schon rund um das WM-Finale auslaufen soll. Wir können bestätigen, dass es auf jeden Fall nicht das gesamte oder für das gesamte Transferfenster gilt. Ich hatte gehört, dass es auf gar keinen Fall mehr im August gelten soll. Denn so rund ums WM-Finale, das nehmen wir natürlich erstmal so hin, denn ich nehme an, der Bericht wird sicherlich stimmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon schwierig an Nico Schlotterbeck. Gehen wir mal vom positiven Szenario aus. Mit Deutschland wird eine sehr, sehr gute WM spielen. Vielleicht sogar Viertelfinale, Halbfinale, Finale zu erreichen. Und da parallel die Zukunft zu verhandeln und mit dem einen oder anderen Club nochmal zu sprechen, stelle ich mir sehr schwierig vor. Denn angenommen, sowas würde dann publik werden. Ja, dann ist der Druck auf ihn natürlich nochmal maximal größer. Und er würde da einen Fehler machen. Dann wird das auch nochmal, glaube ich, das mediale Echo nochmal doppelt zurückschlagen. Deshalb glaube ich schon, dass die Ausstiegsklausel, ja, zumindest über die WM hinaus gelten wird. Auf der anderen Seite, lass mich das noch ergänzen, was ich auch noch gehört habe, dass es zum aktuellen Stand, aber beide Seiten nicht davon ausgehen, dass es schon im Sommer zu einer Trennung kommt.
Und du?
Ich bin da völlig offen. Ich wage ja keine Prognosen mehr. Ich habe einmal,
jetzt einmal richtig lachs.
Einmal recht behalten, das reicht mir. Aber ja, natürlich ist im Vertrag, davon ist schon auszugehen, sind solche Szenarien natürlich auch bedacht. Also beispielsweise sollte es ja zur Trennung dann auch im Sommer kommen, ist auch davon auszugehen, dass der BVB jetzt nicht alle Beraterhonorarzahlungen zum Beispiel zahlen muss. Denn natürlich, das ist normales Vertragswerk. Wenn jemand für dann 3 Monate nur unterschreibt, wird er natürlich auch nicht alle Boni sozusagen mitnehmen. Also das vielleicht auch nochmal zur Einordnung. Aber ich nehme an, wir wollen auch noch ein bisschen auf die Fanemotionen kommen.
Genau.
Und werden da jetzt vielleicht aus dem bisschen, ja, was vielleicht schwieriger zu greifen ist, einfacher sind da sicherlich die Emotionen.
Ja, bevor wir zu denen übergehen, lass uns noch einmal kurz bei Hans-Joachim Watzke bleiben. Der hatte sich ja in dieser Woche auch nochmal geäußert und hat eigentlich genau das unterstrichen, was du auch gesagt hast.
Wenn die Folge raus ist, haben sich endlich alle geäußert.
Genau. Dass er sagte nämlich, das sei ein guter Kompromiss halt auch und dass es halt beim BVB auch erstmal darum geht, diesen Transferwert einfach zu sichern. Und ja, es ist ja, ich glaube, es haben sich sehr, sehr viele ja auch geäußert. Sei es Fans, sei es Ex-Spieler vom BVB, ob es Experten sind, ob es Journalisten sind. Und natürlich spielt da immer dieser emotionale Wert mit rein. Aber wenn man mal wirklich sachlich darauf schaut, ist ja genau das, was du gerade auch gesagt hast, ein Kompromiss für beide Seiten irgendwo.
Genau, das ist so dieser neutrale Blick, den ja dann ich auch habe, wenn ich auf Borussia Dortmund schaue. Denn ich verstehe oder habe auch diese Reaktion der Fans natürlich verstanden. Auf der anderen Seite ist eben dieser nüchterne Blick, dass der BVB diesen Transferwert gesichert hat und die Frage auch so ein bisschen nach der Alternative sich stellt. Denn was wäre die Alternative gewesen? Gegebenenfalls diese Klausel eben ja nicht zu akzeptieren. Denn so richtig raus ist jetzt auch noch nicht, wie es dann am Ende wirklich zu der Vertragsgestaltung gekommen ist. Denn wie ich auch noch mal gehört hatte, in der Woche, als Nico Schlotterbeck verlängert hat, da war ja das Osterwochenende davor, das Stuttgart-Spiel davor. Dazwischenzeitlich hatten wir ja auch eine Folge aufgenommen. Und ja, rund um die Ostertage, so wie ich das gehört habe, war jetzt das Ding noch nicht so ganz ausverhandelt oder war zumindest noch nicht davon auszugehen, dass es dann doch am Endeffekt so schnell gehen wird, was jetzt aus meiner Sicht dafür spricht, dass gegebenenfalls sogar der Impuls dann auch von Borussia Dortmund kam, zu sagen, okay, wir machen das dann in dieser Form und dann sind alle Seiten sicherlich glücklich damit. Also so ist zumindest meine Interpretation der Dinge. Nicht, dass ich das jetzt so wirklich exakt gehört hätte, aber ich glaube, so viele Alternativen dessen gibt es auch nicht mehr dann. Denn Lars Ricken hatte zwar gesagt, dass man sich dann nach der Länderspielpause zusammengesetzt hatte mit Ole Boog, Lars Ricken und Nico Schlotterbeck ohne den Berater. Da ging es zunächst um sportliche Themen, um die Ausrichtung der Zukunft. Sicherlich wird ihn dann auch überzeugt haben, ja, dass es eben auch wieder Richtung Unterschiedsspieler gehen soll, dass sich der Kader verändern wird. Sicherlich hoffentlich in eine positive Richtung mit eben ja noch mehr Erfolgsaussichten. Denn auch das hatte Nico Schlotterbeck ja gesagt. Sein Ziel ist es, Titel zu gewinnen. Und im zweiten Aspekt hat er dann gesagt, am liebsten auch Titel mit Borussia Dortmund zu gewinnen. Auch das war natürlich keine Garantie. Aber sicherlich ist davon auszugehen, dass Nico Schlotterbeck schon dieses Ziel hat. Was mir vielleicht auch nochmal einmal wichtig ist, denn wir gehen ja sicherlich gleich auch nochmal auf die Pfiffe ein, auf diese emotionalen Reaktionen auf Nico Schlotterbeck.
Machen wir.
Man muss vielleicht aber auch noch einmal einordnen, vorher sagen, dass Nico Schlotterbeck auch nie versprochen hat, dass er das neue Gesicht von Borussia Dortmund wird. Und vielleicht auch in den letzten Jahren oder vielleicht im letzten Jahr dann auch nach der Verletzung vielleicht ein bisschen zu dem auch gemacht worden ist, ohne dass er viel führen kann. Natürlich ist er ein emotionaler Spieler und ist auch ja da vorangegangen. Er hat dann irgendwann die Kapitänsbinde getragen, hat auch solche ja Sachen vorangeprescht, wie wir wollen jetzt auch die Bayern angreifen. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten ja ein Interview im September nach seiner Rückkehr mit ihm und da hat er dann ja sehr emotional auch darüber gesprochen, was es mit ihm gemacht hat, dass die Südtribüne ihn gefeiert hat, dass die Südtribüne sogar seinen Namen damals gerufen hat. Er hatte ja, glaube ich, das Comeback gegen den VfL Wolfsburg gegeben, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ja, danach gab es eben Sprechchöre der Südtribüne, die er vorher so noch nicht erlebt hat und die vielleicht eher vorher auch nur so Spieler wie Mats Hummels genossen haben, wie Marco Reus sowieso. Ich möchte ihn jetzt nicht auf diese Ebene heben, aber es zeigt ja schon, dass es eben was Außergewöhnliches ist. Und dementsprechend im Umkehrschluss, das ist auch noch nicht so ganz raus, aber auch dessen, oder da ist meine Interpretation, ich glaube, Nico Schlotterbeck wird das sehr getroffen haben, diese Pfiffe jetzt, ohne dass ich da jetzt aber auch Mitleid in Anführungszeichen zeigen will, denn natürlich hat auch alles irgendwie Gründe.
Ja. Vielleicht noch einmal ganz kurz eingeschoben, wenn wir auf das Thema Aufstiegsklausel eingehen und Hans-Joachim Watzke, er hatte ja vor ein paar Jahren gesagt, oder sich noch klar gegen eine Ausstiegsklausel ausgesprochen. Jetzt hat er aber auch in diesem gleichen Interview gesagt, dass das eigentlich inzwischen ja zum Geschäft einfach dazugehört und dass Vereine es sich gar nicht mehr leisten können, auf eben diese zu verzichten. Und das zeigt ja auch eine Entwicklung auf jeden Fall, die der Fußball da genommen hat, dass auch ein Club wie Borussia Dortmund nicht sagen kann, nee, da statten wir ein Spiel ohne Ausstiegsklausel aus.
Ja, ich glaube, es sind dann auch die Umstände, die zu vielen Dingen dann geführt haben. Denn gehen wir mal einen Schritt zurück, auch Felix Metscher hat mit einer Ausstiegsklausel verlängert. Da war der Aufschrei jetzt nicht so groß.
Kaum da.
Denn es kommen natürlich viele Komponenten dazu, dass er dann natürlich dieses umstrittene Interview gegeben hatte bei der Länderspielpause, wo er sich rechtfertigen wollte dafür, dass eben ja offensichtlich falsche Meldungen im Umlauf waren, dass er kurz vor einer Unterschrift steht. Soweit war es nicht. Auch wir können bestätigen, dass Sebastian Kehl grundsätzlich jetzt kein Freund dieser Klausel gewesen ist Und dass offensichtlich ja dann eben nach diesem Wechsel, nach der Länderspielpause, da nochmal ordentlich Bewegung in diesem Poker gekommen ist. Nico Schlotterbeck hat natürlich vermutlich fast alle Forderungen durchgebracht in diesem Poker. Das zeigt auch, dass ja Borussia Dortmund eben schon schwer damit kämpfen muss, Spieler dieser Kategorie zu verlängern. Gleichzeitig wurde aber auch immer wieder gesagt, in den letzten Wochen, vielleicht sogar Jahren, oder auch von denselben Experten eigentlich gefordert, die dann jetzt vieles kritisieren, dass Borussia Dortmund schon auch kreative Lösungen anstreben muss, um ja im Fußballgeschäft vielleicht nochmal wieder einen Titel zu gewinnen. Und wirklich völlig wertfrei ist es zumindest eine kreative Lösung, jemandem im Sommer eine Ausstiegsklausel zu garantieren, obwohl er jetzt für weitere 4, aber insgesamt 5 Jahre unterschreibt.
Jetzt lass uns einmal auf das Spiel vom Wochenende noch gehen und die von dir gerade schon mehrfach angedeutete Fanreaktion, die es gegeben hat. Es war das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Die Spieler wurden wie immer vorgestellt und als der Name Nico Schlotterbeck fiel, gab es Pfiffe. Du warst selber im Stadion. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du das vorher erwartet? War das sehr lautstark? Und wie war das dann während des Spiels? Ich hatte das Gefühl, da hat es dann wieder so abgenommen.
Ja, ich habe es schon ein wenig erwartet, beziehungsweise, sagen wir mal so, ich hätte es erwartet, wenn es zu dieser Verlängerung nicht gekommen wäre. Denn wir hatten uns auch ein wenig nochmal umgehört und auch im Auswärtsblock beim VfB Stuttgart gab es schon einige Unmutsbekundungen, vielleicht sogar vereinzelte Pfiffe, war jetzt nicht hörbar von der Pressetribüne zum Beispiel aus, aber wenn man mit ein paar Leuten gesprochen hat, war auch schon das Thema Schlotterbeck dort schon ein Dauerthema und auch nicht gerade alle darauf so sämtlich gut zu sprechen. Und dementsprechend war ich zumindest mal darauf vorbereitet, dass was passieren könnte. Dann kam die Mannschaft raus. Nico Schlotterbeck lief als erster Spieler raus auf den Platz gegen Leverkusen jetzt zu Hause dann am Samstag nach der Verlängerung einen Tag. Und da war erstmal nichts. Das war erstmal ein völlig normaler Nachmittag. Es ging auch im Vorlauf noch dann um weitere Themen, die ich persönlich auch sehr wichtig fand, wo es dann auch um Politik ging zum Beispiel. Also das stand gar nicht so im Vordergrund, dann eben das Sportliche. Was dann schon mal auffällig war, dass auch Norbert Dickel, der Stadionsprecher, oder im Vorfeld auch vom BVB jetzt nicht viel geplant war, jetzt Nico Schlotterbeck da nochmal groß abzufeiern für diese Unterschrift, was ja ehrlicherweise auch am Freitag die Vorstellung zeigte. Klar, es wurde an der Geschäftsstelle am Rheinlanddamm unterschrieben, was nicht selbstverständlich ist. Also es gibt ja zwei, einmal in Brakel und einmal dann eben am Rheinlanddamm in der Nähe des Stadions, wo dann auch die Geschäftsführung sitzt. Also das war natürlich ein Teil der Wertschätzung. Dann gab es auch diesen Sonderflock, der an der einen oder anderen Stelle sehr umstritten war, der sich aber dann auch laut der Sportbild deutlich besser verkauft hat, als vielleicht so die Netzreaktion oder viele Reaktionen auch der Experten war. Und ja, dann kam es zur Aufstellung, zu dem Moment, den du gerade angesprochen hast. Und ja, da hat dann Norbert Dickel auch nochmal kurz gesagt, er hat sich für den BVB entschieden und dann Nico. Und dann kamen eben schon deutlich hörbare Pfiffe. Die Südtribüne ist auch weitgehend still geblieben, so wie ich das auch im Nachhinein nochmal gehört habe. Und dann kam es eben Pfiffen aus allen Ecken des Stadions, natürlich auch von der Südtribüne, aber ist jetzt nicht zwingend so, darauf will ich hinaus, dass zumindest habe ich das so wahrgenommen, jetzt, dass vor allem von den Ultras kam, sondern eigentlich von allen Fans, die damit jetzt nicht gerade glücklich waren. Und dann gab es eben noch während des Spiels vereinzelte Pfiffe, wenn er am Ball war. Und da muss ich sagen, hat mein Verständnis so ein wenig aufgehört, jetzt als neutraler Sicht, denn ich verstehe, dass man so einen Unmut dort kundtut. Allerdings ein Spieler während der 90 Minuten auszupfeifen der eigenen Mannschaft, fand ich dann doch etwas schwierig. Und das haben ja auch eben Carsten Kramer und Lars Ricken dann später, die Geschäftsführer, die durchaus überrascht waren von den Reaktionen. Also da haben sie wirklich offensichtlich nicht so mit gerechnet. Ja, eben auch bestätigt, dass das ein Unding sei. Zum Beispiel hatte auch Waldemar Anton gesagt, der sich auch mit Pfiffen auskennt beim VfB Stuttgart, wobei das ja dann eben auch der gegnerische Club war. Ja, und wie gesagt, ich glaube, was die BVB-Fans an der Sache vor allem stört, ist, dass aus ihrer Sicht wahrscheinlich so vorgegaukelt wird, dass es jetzt ein Bekenntnis ist. Denn dass es natürlich kein echte Liebe-Bekenntnis ist, wie ich jetzt auch überall oder wie zu lesen war, wie zu hören war, das steht ja, glaube ich, fest. Die Frage ist ja immer, braucht es das im Fußballgeschäft? Denn Nico Schlotterbeck ist natürlich ein Fußballprofi für Borussia Dortmund und kein Fußballfan von Borussia Dortmund. Er hat sich alle Möglichkeiten weiterhin offen gelassen. Trotzdem kaufe ich ihm grundsätzlich ab, dass er sich gut vorstellen kann, weiter auch für Borussia Dortmund zu spielen. Er hat mehrfach betont, was er an dem Verein hat. Und ich glaube nicht, dass es gespielt ist, dass er jetzt für den BVB eben weiter auch seine Knochen hinhalten will. Gleichzeitig will er sich eben, diese Ausstiegsklausel soll ja eben auch nur für 3 Clubs gelten. Was wir bestätigen können, ist, dass er nicht in diesem Sommer für Bayern München gilt. Jetzt sind Real Madrid und Liverpool gehandelt worden. Mich persönlich würde es überraschen, wenn der FC Barcelona nicht dabei wäre, nach all dem, was wir in den letzten Monaten so gehört haben. Können das aber, wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt nicht bestätigen. Aber trotzdem gilt es dann eben für diese drei Clubs. Und natürlich gibt es aus Fußballprofisicht vielleicht noch etwas Größeres als Borussia Dortmund. Auch wenn man das wahrscheinlich als Fan sehr, sehr ungern hört. Weil Borussia Dortmund ist ein Top-Club. Aber natürlich gibt es nochmal ja, die Clubs, wo das Titelgewinn eben wahrscheinlicher ist. Denn ich meine, wie lange ist der letzte Titel zurück? Das war noch mit Edin Terzic, der DFB-Pokalsieg. Und ja, da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal in gewisse Aktualität. Am Dienstag war ein öffentliches Training in Dortmund. 500 Fans waren dort. Und da war die Fanreaktion, ich habe Nico Schlotterbeck bei der Autogrammstunde so ein wenig begleitet.
Verfolgt.
Verfolgt, sagen die einen. Ich sage lieber begleitet. Aber da waren die Fanreaktionen, zumindest was für mich jetzt erkennbar war und hörbar war, eher in die positive Richtung. Also ich glaube, das hat Nico Schlotterbeck vermutlich auch dann ein wenig beruhigt. Ich bin mal gespannt. Auch das wissen wir, im Fußballgeschäft wird manchmal auch schnell vergessen. Und wenn er ja jetzt im Laufe der Zeit noch viele gute Spiele für Borussia Dortmund machen wird, glaube ich, dass sich das ja ein wenig beruhigen wird. Trotzdem ist eben die Frage, kann er noch in Zukunft das Gesicht von Borussia Dortmund werden? Da habe ich zum jetzigen Stand ein wenig Zweifel.
Ich fand das Spiel generell schwierig am Samstag. Es lief da halt viel zusammen. Jetzt, wenn wir anfangen mit den Pfiffen für Schlotterbeck, die sich dann durchgezogen haben, dann war das Spiel generell einfach kein gutes Heimspiel von Dortmund, was ja dann in dieser 0-1 Niederlage gipfelte. Dann hatte man noch die Vorkommnisse während der ersten Halbzeit, dass in der zweiten Halbzeit der Fansupport, dass keinen Fansupport mehr gab, weil da ja, wie wir jetzt leider wissen, ein Fan verstorben ist. Das hat natürlich auch alles zu einer sehr komischen Stimmung generell im Stadion beigetragen, durch diese Ungewissheit einfach auch in der zweiten Hälfte dann. Und ich fand, Carsten Kramer hat sich sehr deutlich geäußert nach dem Spiel. Dass da Reaktionen von den BVB-Bossen kommen, war ja klar irgendwo. Aber ich fand, er hat da sehr schnell, sehr deutlich seine Meinung auch kundgetan bei vor euch Journalisten.
Genau, er kam ja auch aktiv zu uns, was ja auch dann schon immer ein Entschuldigung, was dann auch immer ein Signal dafür ist, dass er auch was loswerden möchte. Was gleichzeitig die Dortmunder tatsächlich ein wenig irritiert hat, dass die Pfiffe jetzt nicht irritiert haben, dass sie vielleicht überrascht haben, ja, irritiert aber natürlich nicht. Was aber eben irritiert hat, war, dass es auch Pfiffe nach dem Abpfiff gab. Denn am Ende war es ja die dritte Bundesliga-Niederlage erst in dieser Saison. Man hatte zuvor nur zweimal gegen den FC Bayern verloren. Und ehrlicherweise war das jetzt auch kein wieder Fußball-Gaumenschmaus, den wir da am Samstag dann gesehen haben, sondern Niko Kovac hatte gesagt, ein klassisches Nullspiel. Und dem würde ich mich da auch sehr anschließen. Also ich weiß jetzt nicht, ob Pfiffe da auch in der Form so ein bisschen angebracht waren. Ich glaube, dass eben diese Sache in der Schlotterbeck dann, wir haben über den Fußball gesprochen, vielleicht manchmal zu unattraktiven Fußball, dass sich so insgesamt eine Gemengelage da gerade zusammenbraut, die eben auch sehr schnell für Frust bereit ist. Und ich hatte das Gefühl, dass das dann am Samstag ja alles so zusammengekommen ist, wobei man da auch nochmal die Fans von Borussia Dortmund auch explizit loben muss für die, ja, für den Umgang dann eben mit dem medizinischen Notfall. Also das kann man auch nochmal an der Stelle klar sagen.
Was ja auch Carsten Kramer auch nochmal explizit getan hat, wollen wir an dieser Stelle auch sagen, der hat ja nicht nur Kritik an den Fans geübt, sondern hat da ja auch nochmal sich ja zufrieden gezeigt mit der Reaktion, die da gezeigt wurde. Du hast gerade gesagt, dass du anzweifelst zum jetzigen Zeitpunkt, dass Nico Schlotterbeck ein Gesicht werden kann vom BVB. Ich glaube, aus Fansicht ist das halt auch gerade das Problem, dass du halt nicht mehr diese Gesichter beim BVB hast. Wir haben da jetzt in mehreren Folgen auch schon drüber gesprochen, dass halt diese Identifikationsfiguren fehlen. Dass zum Beispiel Julian Brandt, von dem man ja lange dachte, okay, er wird das nächste Gesicht, es einfach nicht in der Form geworden ist, ist jetzt auch im Sommer weg. Und dass da halt auch einfach zum Teil viele Hoffnungen, nicht nur im sportlichen Sinne, sondern auch in der Richtung auf Schlotterbeck halt lagen. Und daher auch so ein Frust kommt. Weil ich sag mal, hätte ein anderer Spieler aus dem Kader sich jetzt lange Zeit gelassen mit der Vertragsverlängerung, wäre das wahrscheinlich nicht so negativ aufgefasst worden, wie es das jetzt im Fall von Schlotterbeck ist.
Genau, man fragt sich ja schon zum jetzigen Zeitpunkt auch, warum hat man es vielleicht auch nicht einfach vorher in dieser Form vom Tisch gemacht, denn eigentlich ist ja Borussia Dortmund maximal entgegengekommen. Warum war das vielleicht dann vorher nicht möglich, um das vielleicht vom Feld zu räumen, das ganze Thema? Nico Schlotterbeck hat sich sehr lange Zeit gelassen, obwohl ja alles immer soweit auf dem Tisch lag, zum damaligen Zeitpunkt in dieser Form des Angebots. Ich hatte ja gerade schon über dieses Vorgaukeln gesprochen. Ich glaube, es wäre insgesamt auch anders ausgegangen, zumindest ist das auch ein wenig meine Interpretation, wenn man einerseits gesagt hätte, okay, wir verlängern diesen Vertrag um weitere 4 Jahre, wir haben diese Ausstiegsklausel und das ist die beste Situation für beide Seiten. Nico Schlotterbeck hat volles Vertrauen in Borussia Dortmund, aber wenn X oder Fall Y passiert, würde er sich die Option offen halten, zu gehen. Ich glaube, wenn man das ein bisschen offensiver kommunizieren würde, was man aber gleichzeitig natürlich im Fußballgeschäft irgendwie auch nicht kann, deshalb ist man natürlich in dieser Zwickmühle, würden das vielleicht der ein oder andere Fan mehr verzeihen. Mhm. Aber dieses, ja, ich habe zumindest unter der Woche mal den Satz gehört, da fühlt man sich ein wenig verarscht, wenn dann gesagt wird, das war ein Bekenntnis zum Verein. Aber Bekenntnis zum Verein ist natürlich, sind halt die Fans, die jede Woche, ja, vielleicht den letzten Euro noch geben, um zum Auswärtsspiel zu fahren oder eben auf der Südtribüne zu stehen, sich jede Saison das neue Trikot kaufen vielleicht und ja, deren Helden das sind. Und ich glaube, ja, diese Diskrepanz halt einfach zwischen wie aktuell das Fußballgeschäft funktioniert und wie viel Liebe von einem Fan noch in diesem Verein steckt, das zeigt dieser Fall Nico Schlotterbeck, finde ich halt extrem.
Auf jeden Fall. Finde ich ein sehr schönes Schlusswort.
Ja, war ich ein bisschen pathetisch.
So kennt man dich gar nicht. Genau. Uns interessiert aber, wie jede Woche, auch eure Meinung dazu. Was sagt ihr? Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck, war es der richtige Schritt? Hätte man es vielleicht viel eher in Trockentücher bringen müssen? Was sagt ihr zu den Pfiffen, die es rund um das letzte Heimspiel für Schlotterbeck gab? Schreibt uns da sehr, sehr gerne auch mal in den Kommentaren eure Meinung. Wir freuen uns immer, wenn sich da rege Diskussionen ergeben und lesen da auch wirklich sehr aufmerksam mit. Und freuen uns jetzt, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Jonas, bis dahin.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.